Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Hört nur das Wort noch einmal aus dem Matthäus-Evangelium im 18. Kapitel. Da trat Petrus zu ihm und fragte: Herr, wie oft muss ich denn meinem Bruder, der an mir sündigt, vergeben? Genügt es 7-mal? Jesus sprach zu ihm: Ich sage dir nicht 7-mal, sondern 70-mal 7-mal. Darum gleicht das Himmelreich einem König, der mit seinen Knechten abrechnen wollte. Und als er anfing abzurechnen, wurde einer von vor ihn gebracht, der war ihm 10.000 Zentner Silber schuldig. Da er es nun nicht bezahlen konnte, befahl der Herr, ihn, seine Frau und seine Kinder und alles, was er hatte, zu verkaufen und damit zu bezahlen. Da fiel ihm der Knecht zu Füßen und flehte ihn an und sprach: Hab Geduld mit mir, ich will dir alles bezahlen. Da hatte der Herr Erbarmen mit diesem Knecht und ließ ihn frei, und die Schuld erließ er ihm aber. Der Herr segne dieses Wort an unseren Herzen. Amen. Ihr Lieben, kennt ihr verbitterte Menschen? Da denkt man vermutlich an eine alte Frau, die irgendwo ganz alleine lebt. Die Kinder sind bald weggezogen. Und ja, niemand kommt sie besuchen. Und sie hat Streit mit allen und jeden. Sie ist eben so richtig verbittert. Ja, das gibt es auch bei jungen Leuten, dass sie nicht froh sein können über das, was sie haben und was sie erleben, und dass die Verbitterung immer tiefer in ihr Herz einzieht. Wenn man dann genauer dahinter versucht, dahinter zu schauen, dann merkt man, dass es ja eigentlich nicht die Lebensumstände sind, die zu dieser Verbitterung geführt haben, weil das eine oder andere nicht so geklappt hat im Leben, wie man es sich gedacht hat. Das kennen wir ja alle. Diese richtige Verbitterung hat eigentlich einen anderen Grund. Nämlich, dass jemand nicht vergeben kann. Dass da Leute waren, die ganz offensichtlich der Person Unrecht getan haben, aber die Person schleppt das immer weiter mit sich rum. Und da werden alte Geschichten von früher aufgewühlt und ausgekramt, wie schlimm das damals gewesen ist, vielleicht in der Familie, dass der Vater nie Zeit hatte für die Kinder oder dass die Mutter immer die Schwester bevorzugt hat und das andere Geschwisterkind das Lieblingskind war. Und diese Bitterkeit, die frisst sich dann immer tiefer in das Herz und ja, es scheint das ganze Leben dann zu bestimmen. Nicht vergeben können. Das ist dann das Problem, was eigentlich dahinter steckt. Wie ist das, wenn mein Bruder an mir sündigt? Also die Leute, mit denen ich jeden Tag zu tun habe, in der Familie ist es eben oft der Ehepartner dann oder auch der Glaubensbruder in der Gemeinde, wenn die nächsten Menschen an mir schuldig werden. Ja, da muss ich vergeben. Aber wie oft? Fragt Petrus. Einmal muss man einen Fehltritt vergeben, sicherlich. Und wenn es nochmal passiert, dann kann man ja mal drüber nachdenken, mit tief Luft holen, nochmal zu vergeben. Und Petrus geht dann so richtig weit. Er sagt: Okay, 7-mal. Ist das genug? Reicht das? Jesus gibt darauf eine Antwort. Und Jesus spricht da unser tiefstes Herz an. Er macht da ein Foto, sozusagen ein Röntgenbild von unserem Herzen, an einer Stelle, wo niemand hingucken soll. Er findet da eine regelrechte Giftmülldeponie. auch sehr ständig Gift heraussickert. Ja, unser Herz, das scheint manchmal so zu sein, wie man das im Internet nachsagt, du kannst da zwar Seiten löschen, aber irgendwo sind die Sachen, die da irgendwann mal passiert sind, doch wieder gespeichert. Und wo es gar nicht passt, kommt es wieder hervor. Einmal vergeben ist ja ganz gut. Aber wie ist das, wenn wir immer wieder vergeben sollen, wenn der Ehepartner immer wieder das tut, worüber ich mich ärgere, wenn die Kinder immer wieder ihr Zimmer nicht aufräumen, was tun, wenn der Nachbar immer wieder im Herbst seine faulen Pflaumen über meinen Gartenzaun fallen lässt? 7-mal vergeben, aber dann ist Schluss. Dann habe ich doch wohl mein Recht dazu, böse zu sein, und dann habe ich ja auch mein Recht dazu, entsprechend böse zu reden, entsprechend böse zu handeln. 7-mal vergeben, das müsste eigentlich reichen. Dann, wenn sich dann noch nichts geändert hat, dann muss ich andere Seiten aufziehen. Schlägt Petrus vor. Und Jesus gibt ihm zur Antwort, stimmt nicht ganz mit dem 7-mal vergeben, sondern 7-mal 70-mal. Gut im Kopf rechnen?
490.
490-mal. Sollen wir also eine Strichliste anfangen? Und zu sehen, ob ich jetzt bei 320 Mal bin oder 340 Mal. Jesus meint was ganz anderes. Und um uns das klar zu machen, erzählt er eine von seinen Geschichten. Also diese Gleichnisse. Das Himmelreich gleicht. Darum gleicht das Himmelreich einem König, der mit seinen Knechten abrechnet. Und da ist der eine, der wird vor ihn gebracht mit einer unglaublichen Schuld. 10.000 Zentner Silber. Jetzt sollen wir nicht einen Taschenrechner holen und das hochrechnen, wie viel das war. Kommt darauf ein Silberpreis drauf an. Jedenfalls eine Summe, die in viele Millionen geht. Eine Schuld, die ein normaler Mensch sowieso nicht zurückbezahlen kann in seinem Lebenszeit, und eine Schuld, die vielleicht aufgelaufen ist, weil es die Einnahmen waren von einer ganzen Provinz, die dieser Vasall zu verwalten hatte. Und er hat eben das Geld nicht eingetrieben oder hat keine Steuern kassiert oder er hat es alles für sich verprasst. Das kriegen wir nicht gesagt, das ist auch nebensächlich. Jedenfalls schuldet er diese astronomische Summe von 10.000 Zentnern Silber. Und die bringt er nicht am Abrechnungstag. Und dann setzt diese Maschinerie ein, die dafür vorgesehen ist. Er wird gefangen gesetzt, die Ketten klirren und es steht in Aussicht, dass auch seine Frau versklavt wird, seine Kinder in die Sklaverei verkauft werden und sein ganzes Vermögen wird konfisziert. Er ist kein freier Mann mehr. Ab heute sind sie Sklaven. Die Justiz wird ihre Pflicht tun. Was bleibt dem so Gedemütigten noch an Handlungsspielraum? Was kann er noch für seine Rettung tun? Er fällt auf seine Knie. Er demütigt sich und bittet um Gnade. Nur einer kann ihn noch aus dieser verzweifelten Lage befreien, nämlich der König selbst, bei dem er diese Schulden aufgehäuft hat. Und das ist jetzt das Erstaunliche. Ja, tatsächlich, dieser König lässt sich erweichen. Er hat Erbarmen mit diesem Knecht. Sein Herz hat Mitleid mit dem verhafteten Schuldner. Der König lässt ihn wieder freigeben. Und dann kommt das völlig Unglaubliche. Er lässt ihm sogar seine Schulden. Alle Schuld ist gestrichen. Das gibt es im Leben nicht. Könige, Machthaber, Regenten sind dazu da, um Steuern einzutreiben oder die nach Staatsform sogar ihre Untergebenen regelrecht auszupressen. Die wollen Geld haben, die haben nichts zu geben. Aber was im richtigen Leben nicht vorkommt, das kommt hier in diesem Gleichnis vor. Da wissen wir schon, von wem Jesus redet. Er redet von Gott. So liebt Gott die Welt, dass er unsere Sünden vergibt. Ohne Grenzen. Schuld und Sünde bis in Milliardenhöhe. Gott ist gemeint mit diesem König. Er lässt sich erweichen. Gott sieht unser Elend, unsere Schuld. Er sieht die Strafe, die darauf liegt. Und er lässt sich erweichen. Er sagt, du sollst wieder frei sein. Deine Schuld ist dir erlassen. Da sagst du jetzt, Moment mal, wer ist denn jetzt eigentlich gemeint mit dem, der 10.000 Zentner Schulden hatte? So ein KZ-Aufseher, der Zehntausende in die Gaskammern geschickt hat? Wer ist denn da gemeint? So ein richtiger Verbrecher und Finsterling, der regelmäßig stiehlt und betrügt? Wer sind die Leute vor Gott, die 10.000 Zentner Silber schulden? Ja, Jesus meint mich und dich. Wir sind's, die so ungeheure Schulden aufgehäuft haben, dass wir nicht zurückbezahlen können. Wir müssen uns mal vor Augen führen, Gott hat uns alles gegeben, was wir haben. Leib und Seele, Glieder, Augen, Ohren und alle Sinne, Vernunft und alles, was wir haben, hat Gott uns gegeben. Er hat uns gesund erhalten. Gott hat uns alles geschenkt. Unseren Leib, damit wir ihm dienen können. Wie groß das Geschenk ist, das merkt man dann immer erstmal, wenn die Gesundheit mal nicht so mitspielt und wenn die eine oder andere Gabe, die Gott uns gegeben hat, mal ausbleibt. Eine riesenhafte Kapitalanlage hat uns Gott in die Hand gelegt und zur Verwaltung, zur Verantwortung gegeben. Und Gott will mit uns Rechenschaft halten darüber. Er will wissen, wie hast du deine Zeit eingesetzt? Wie hast du deine Kraft eingesetzt? Was hast du mit deinen Augen getan? Wo sind sie hingewandert? Was hat deine Zunge geredet? Welche Worte sind über deine Lippen gegangen? Da erwartet Gott zu Recht unseren Dienst. Das alles wäre ihm zu dienen und zu loben. Zu danken, schuldig sind. Hast du es getan? Kannst du am Tag des Gerichts Rechenschaft geben und die Dividende bringen für das, was Gott dir an Kapital in die Hand gelegt hat? Der Heilige Geist muss uns die Augen dafür öffnen, dass wir merken, in welcher Lage wir vor Gott sind. Ja, es sind nicht nur die Schwerverbrecher, die diese 10.000 Zentner schulden, sondern ich bin's. Ich habe diese Schuld aufgehäuft vor Gott, denn ich habe mit meinen Kräften doch nur nach meinem Vergnügen gesucht. Ich habe das getan, was mir Lust und Spaß macht. Ich habe mich darum gekümmert, dass ich mit dem Rücken an die Wand komme. Ich habe für mich gearbeitet. Dass ich genügend Einkommen habe, dass ich Karriere machen kann. Ja, ein bisschen diene ich ja auch anderen damit, das sollte Gott ja auch anerkennen. Aber im Grunde genommen geht es uns nicht dann doch wieder um uns selber. Wir sitzen in der Schuldenfalle. Wie viel haben wir schon aufgehäuft, was wir nicht zurückzahlen können? Und was willst du jetzt tun? Der Knecht erschrickt. Er fällt zu Boden und sagt, ich will dir das alles zurückbezahlen. Doch, das ist voller Selbstbetrug. Diese Millionen wird er nie zurückbezahlen. Wir haben alles verspielt, alles verbraucht, aber so wie der Knecht in dem Gleichnis stehen wir eben in der Gefahr, dass wir es viel zu spät erst merken. In welchem Umfang wir offene Rechnungen aufgehäuft haben. Was passiert, wenn du deine Raten nicht bezahlst bei der Bank? Das geht ganz schnell. Da ist niemand, der sagt, ja, ich habe Geduld mit dir, ich habe Erbarmen oder ich erlasse dir deine Schuld. Nein, da geht es ganz schnell los, dass gepfändet wird. Die Bank, die holt sich ihr Geld. Doch ganz anders bei diesem himmlischen König. Da heißt, er hat Mitleid und er lässt ihm die ganze Schuld. Es dreht ihm das Herz im Leib um, als er sieht, in welches Elend dieser Knecht sich hineingewirtschaftet hat. Gott leidet mit denen, die in ihrer Schuld zerbrochen sind. Und er tut alles, was nötig ist, um sie freizulassen. Er lässt den Schuldner frei. Und dann arbeitet er aber nicht an einem Plan, wie er jetzt anfangen kann, seine Schuld zurückzuzahlen, sondern er sagt, das ist erledigt, das ist gestrichen. Wie ist so viel Erbarmen, so viel Liebe, so viel Großmut möglich? Nun, was in dem Gleichnis nicht mitten hineinpasst, aber was wir wissen aus der Schrift. Jesus hat die Grenzen von Gottes Erbarmen weit hinausgeschoben. Jesus hat sozusagen dieses andere Konto angelegt, auf das unsere Schuld umgebucht werden kann, auf Jesus. Er hat alles übernommen. Das heißt ja vergeben. Es wird einem anderen. Das, was wir nicht geleistet haben mit dem Kapital, was Gott uns geschenkt hat, was Gott uns zur Verantwortung gegeben hat, was wir nicht geleistet haben, das, die roten Zahlen, übernimmt Jesus. Und Gottes Barmherzigkeit ist nicht nur eine Laune des Moments. Er hat die Schuld bezahlt. Jesus ist am Kreuz für uns gestorben. Das ist das Herz der christlichen Botschaft. Gott selbst hat die Schulden bezahlt. Jesus hat die Grenzen von Gottes Erbarmen weit, weit rausgesteckt ins Unermessliche. Da bekommen wir so richtig einen Blick in Gottes Herzen. Wie Jesus das hier erzählt, da sehen wir das Herzstück des Evangeliums. Diese wunderbare Botschaft, die es sonst in keiner Religion, in keiner Weltanschauung, dass Gott, der ewige Herr, sich erweichen lässt, sich erbarmt über uns und die Schuld erlässt. Eigentlich würden wir jetzt an der Stelle aufhören wollen, dieses Gleichnis zu betrachten, aber es geht halt noch weiter. Wenn wir über die Grenzen der Vergebung reden, dann zeigt uns Jesus noch ein Bild von uns. Der so Begnadigte geht raus aus dem Palast und wie es sich der Zufall so will, findet er da diesen, ja genau damals, hat er eben bei ihm Schulden gemacht und hat bis jetzt nicht bezahlt. 100 Silbergroschen. Wenn wir denken, dass ein Silbergroschen ein Tagelohn war, dann war das der Lohn von 3 Monaten. Jetzt kannst du dich hochrechnen, wie viel das in Schweizer Franken sind. Also schon eine Summe, aber eine überschaubare Summe. Die schuldet er ihm. Und was macht er? Der gerade Millionen erlassen bekommen hat in Schuld. Er würgt ihn. Er lässt ihn gefangen nehmen. Er wirft ihn ins Gefängnis, bis der letzte Silbergroschen bezahlt ist. Ja, Jesus kennt uns. So sind wir versucht zu denken. Was soll ich denn immer wieder vergeben? Der andere, der geht der Kegel mit mir, wenn ich nicht endlich mal die Kante zeige. Ich muss doch irgendwann mal Einhalt gebieten, diesem Schlendrian, dieser Schlamperei, was immer es gewesen ist. Da bricht doch die öffentliche Ordnung zusammen, wenn hier jeder vergibt und nachlässt. Was soll denn da draus werden? Dann werden wir alle Kriminelle. Jetzt muss ich doch endlich mal für Ordnung sorgen. Wir haben ja gute Begründungen dafür, dass wir nicht vergeben wollen. Wir haben ja unseren guten Grund dafür zu sagen, 7-mal vergeben, das ist aber schon ganz schön viel. Wir wissen nicht, warum dieser Begnadigte aus dem Gleichnis den anderen gewürgt hat und jetzt von ihm das Geld wiederhaben wollte. Vielleicht wollte er jetzt endlich anfangen, ordentlich Buchführung zu machen. Vielleicht wollte er endlich ein bisschen Ordnung einführen, aber es ist Wahnsinn, was er da tut. Er ist nicht bereit, ein paar Groschen zu vergeben, wo ihm doch ganze Fülle der Schuld erlassen ist. Finden wir uns da wieder, dass wir unser Herz uns vergeben lassen? Ja. Mit uns selbst sind wir sehr barmherzig. Da können wir alles entschuldigen. Aber bei dem anderen, da sehen wir das Haar in der Suppe oder den Splitter im Auge, wie Jesus an anderer Stelle sagt. Da wollen wir nicht vergeben. Da wollen wir enge Grenzen setzen, wenn es um Vergeben geht. Die Geschichte kommt natürlich von dem König. Die anderen, die es beobachtet haben, sind entsetzt und sagen es weiter. Und dann kommt die ernste Seite von dem Gleichnis. Derselbe König, der gerade noch so barmherzig war, der so gnädig war, der die große Schuld erlassen hatte, genau der König lässt ihn Schuldner jetzt einsetzen. Die Schuld ist alles wieder da. Er wird hinausgeworfen in die Ketten und gefangen gesetzt. Und das ist derselbe liebe Gott, von dem wir so gern ein bisschen leichtmütig annehmen, naja, Gott sieht schon drüber hinweg, wenn ich was falsch mache. Die anderen sind ja dran schuld. Gott ist der heilige Gott, der auch Gericht hält. Wo ist die Grenze erreicht von Gottes Vergebungsbereitschaft? Nun müssen wir bei dem Gleichnis aufpassen, dass wir nicht jedes Detail bis ins Einzelne ausfeilen. Nicht unsere Bereitschaft zu vergeben ist der Grund, weswegen Gott uns vergibt. Das hatten wir ja schon gehabt. Gott vergibt uns, weil Jesus bezahlt hat. Aber in dieser Verweigerung zu vergeben, bei diesem Knecht wird eben offensichtlich, dass er Gott nicht liebt. Dass er es noch nicht verstanden hat. Dass er bei seinem Hochmut geblieben ist. Dass er leichtfertig oder ganovenhaft diese Vergebung, diesen Schuldenerlass eingestrichen hat und genauso weitermacht wie bisher. Da zeigt sich Unglauben. Und da wissen wir auch, ist die Grenze von Gottes Großmut, wenn wir im Hochmut dabei bleiben und nicht unsere Knie beugen vor ihm und sagen, Herr, ich habe gesündigt, auch dort, wo ich nicht vergeben wollte. Ja, wo sind die Grenzen unserer Vergebungsbereitschaft? Wo sind die Grenzen der Vergebung überhaupt? 7-mal vergeben, zu wenig. 7-mal 70 vergeben, 7-mal 70-mal vergeben. Willst du es ausrechnen? Nein. Die Grenze für unsere Vergebungsbereitschaft liegt dort, wo Gottes Liebe uns vergeben hat. Ja, das fällt schwer. Aber der Blick auf Gottes Gnade, der gibt uns die Fähigkeit, eben keine Strichliste zu führen. Eben nicht nachzurechnen, wie oft wir schon vergeben haben. Gottes unendliche Liebe kann uns dazu befähigen, dass wir auch keine Grenzen setzen für die Bereitschaft zu vergeben. Wo liegt bei Gott die Grenze zum Vergeben? Bei 7-mal oder 70-mal oder 7-mal 70-mal? Gott vergibt uns immer wieder. Darauf können wir uns verlassen, daran können wir uns trösten. Das gibt uns diese Hoffnung, diese Gewissheit, dass wir einmal bei Gott in Gnaden angenommen werden. Und so vollständig, wie er uns vergibt, so will er uns auch die Kraft geben, dass wir bereit werden zu vergeben und zu verzeihen. Nicht siebenmal, nicht siebenmal, 70-mal, sondern immer wieder. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus.